da, liebe Besucher, wenn wir Abendmahl feiern, dann geht es auch immer um Versöhnung, Versöhnung zwischen dem Herrn und uns und auch Versöhnung untereinander, zwischen den Menschen, auch gerade zwischen den Brüdern und Schwestern. Und ich möchte ein Wort lesen aus der Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus, wo es um das Töten, um das Hassen und um die Versöhnung geht. Es steht in Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 21 bis 26. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht morden, wer mordet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der verdient vor Gericht gestellt zu werden. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, das heißt Idiot, der verdient vor den Hohen Rat gestellt zu werden. Wer aber sagt, du Narr, der verdient, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dich dort daran erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Verständige dich schnell mit deinem Prozessgegner, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter übergibt und der Richter dem Gerichtsdiener und du in den Kerker geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Nun habe ich eine Frage an euch. Wo beginnt das Töten? Beginnt es erst, wenn man eine Kalaschnikow oder ein Gewehr oder irgendwas nimmt und Menschen erschießt? Oder beginnt das schon früher? In Gedanken, im Herzen, im Inneren, wenn sich Hass, Neid, Eifersucht, Zorn, irgendeine dieser bösen Werke Satans einschleichen, da beginnt schon das Töten. Ja, der Herr Jesus sagt auch an anderer Stelle, im Herzen schon, da kommen die bösen Gedanken und all dieses wird dann im schlimmsten Fall zur Tat. Das Töten beginnt im Herzen, im Innersten, in den Gedanken und es setzt sich fort, bevor es vielleicht auch wirklich zur Tat wird. Wie kann es sich dann fortsetzen? Durch Worte, durch böse Worte. Viele Kriege sind schon entstanden, durch Beschimpfungen, durch Beleidigungen, das geschieht leider auch zur Zeit zwischen führenden Politikern der Welt, dass Politiker hin und her beleidigt, beschimpft werden und das kann nicht gut enden. Wir wollen auch da beten für die Verantwortlichen, dass das aufhört und dass man wieder zur Sachlichkeit zurückkehrt, aber auch leider zwischen Menschen in der Nachbarschaft, in der Schule, vielleicht sogar in der Gemeinde, wo böse Worte sind, da sollten wir um Vergebung bitten, unsere Herzen reinigen lassen. Im Herzen fängt es an, durch den Mund setzt es sich fort und im schlimmsten Fall wird das Töten zur Tat. Und dann ist man zum Mörder geworden. Der Herr möge uns vor all diesen Dingen bewahren und davon reinigen. Der Herr Jesus sagt, wer mit seinem Bruder zürnt, der verdient vor Gericht gestellt zu werden. Im mosaischen Gesetz in 2. Mose 10, Vers 13, da kennen wir ja das bekannte Gebot, du sollst nicht töten, an sich steht da nicht morden. Es geht hier um die bewusste, vorsätzliche Ermordung eines Menschen. Es gibt auch, und das wird auch unterschieden, im 2. Mose 21, die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Natürlich soll auch kein Totschlag sein, aber ein Totschlag ist, wenn etwas ohne Absicht, ohne bösen Vorsatz durch ein Unglück geschieht. Es wird auch das Beispiel gebracht in 2. Mose 21, wenn zwei im Wald arbeiten und einem fliegt das Beil irgendwie aus der Hand und trifft den anderen so, dass er stirbt, dann war das in aller Regel kein Vorsatz, sondern ein Unglück. Es wird auch in unserer Gesetzgebung unterschieden. Aber natürlich sollen wir wachsam sein, auch beim Autofahren. Meine größte Sorge ist immer, dass ich jemand Unschuldiges überfahre, indem ich vielleicht eine Sekunde vielleicht mal nicht aufmerksam bin. Deshalb, wir sollten nicht rasen, wir sollten lieber zweimal hinschauen, damit wir nicht zum Totschläger werden. Denn auch das belastet einen Menschen ein ganzes Leben. Ich kenne eine Schwester, aus Norddeutschland, der belastet schwer auf den Gewissen, dass sie nachts, es war schlechte Sicht, einen Betrunkenen überfahren hat. Der ist ihr ins Auto gelaufen, sie war unschuldig, aber trotzdem belastet das. Ja. Und wir wollen auch deshalb beten vor jeder Autofahrt: Herr, bewahre uns, bewahre auch die anderen, schenk uns aufmerksame Sinne und Wachheit, dass wir nicht ein Unglück verursachen. Nun, Gottes Wort sagt uns ganz grundlegend, wir alle sind, Entschuldigung, wenn ich es so deutlich sage, Mörder, Ehebrecher, Diebe, Unzüchtige, all diese Dinge, weil das in Gedanken im Herzen anfängt. Sobald du jemand hast, sobald du zornig auf jemand bist, hast du im Herzen schon an seiner Tötung begonnen zu arbeiten, sage ich mal. Und das sollte nicht sein. Und das können wir nur durch die Kraft unseres Herrn Jesus, diesen sündigen Gedanken, Worten und Taten widerstehen. Im Herzen fängt es an und strahlt dann leider auch negativ aus. Dagegen sollte das Gute in unserem Herzen sein, durch den Heiligen Geist, ein gereinigtes Herz, durch das Blut des Lammes Jesus Christus, dass wir Liebe und Versöhnung und Vergebung und Frieden ausstrahlen, wie ich auch am Anfang des Gottesdienstes gelesen habe. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Nun, es gibt viele Beispiele für Eifersucht. Das kann schon in der Schule anfangen. Es gab jetzt Halbjahreszeugnisse. Und vielleicht gibt es ja Mitschüler, Mitschülerinnen, liebe Kinder, die haben vielleicht ein noch besseres Zeugnis. Und was steigt da in euch hoch? Freut ihr euch und dankt dem Herrn. Danke, dass das andere Kind ein noch besseres Zeugnis hat als ich. Oder kommt manchmal so ein bisschen Neid hoch. Ach, ich könnte doch auch mal besser sein. Aber muss man sich natürlich auch anstrengen. Ja. Aber jedenfalls, dieser Neid ist sehr schnell da. Oder das Haus des anderen, oder das Auto, oder das Kleid, oder was auch immer. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns vor Neid bewahrt. Dass er uns dankbar macht in allen Dingen. Ja, manchmal denken wir auch, dem anderen geht so gut und ich bin schon so krank und alt und schwach. Aber auch da wollen wir alles so aus des Herrn Hand nehmen. Auch unsere grauen Haare, die Zierde des Alters und vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Auch das dürfen wir dankbar aus des Herrn Hand nehmen und dankbar sein, dass wir bald bei ihm sein dürfen. Das ist ja unser Ziel. Nicht, dass wir ewig hier auf der Erde festleben, wo ja alles immer gebrechlicher wird im Alter. Nein, jeder Tag hat seine eigene Plage, sagt der Herr Jesus. Und wir dürfen dankbar sein, wenn wir es so annehmen, wie der Herr es uns schenkt. Muss man das auch immer wieder selber sagen. Manchmal hadere ich auch mit manchen Dingen. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein bisschen Schmerzen, aber es ist nicht zum Grund zum Klagen. Wir dürfen auch das annehmen. Und so kann der Herr uns auch dadurch demütigen und vorbereiten für sein Reich. Nun stellen sich folgende Fragen, wenn wir zu unserem Wort Gottes zurückgehen. Der Herr Jesus sagt ja, wer mit seinem Bruder zürnt, manche Übersetzungen sagen ohne Grund zürnt, das ist aber wahrscheinlich später eingefügt, weil der Mensch will immer das Wort irgendwie abschwächen und dann kommen solche Einfügungen später hinzu. Nein, überhaupt das Zürnen. Zum Zorn muss ich aber gleich noch was sagen. Aber zwei Fragen. Beschränkt sich das Nicht-Zürnen nur auf den Bruder und natürlich auch auf die Schwester in der Gemeinde, im geistlichen Bereich oder auch auf alle Menschen? Heißt es, wir sollen nur nicht zornig sein gegen Brüder und Schwestern? Oder sollen wir überhaupt nicht zornig sein über andere Menschen? Nun, ich denke, hier steht zunächst Bruder, wir wollen es auch so nehmen, wie es steht. Und wenn es ohne Grund geschieht, wie manche Übersetzungen sagen, ist es ja noch schlimmer. Wenn ich ohne Grund auf jemanden zornig bin, ist es völlig verfehlt. Aber selbst wenn es einen Grund gibt, dann kann ich den Herrn ja auch um ein weiches, vergebungsbereites Herz bitten. Auch dann muss ich nicht im Zorn verharren. Bruder und Schwester in erster Linie, aber es ist ein schönes Zeugnis auch vor der Welt, wenn ich überhaupt kein zorniger Mensch bin, sondern immer versöhnungsbereit, auch mit dem bösen Nachbarn vielleicht, auch mit dem missgünstigen Arbeitskollegen, auch mit den schlagkräftigen Mitschülern, ja, dass ich auch da nicht zurückschlagen muss, sondern auch sagen kann, ich möchte mit dir nicht streiten. Also wir sollen überhaupt bitten, dass der Herr uns ein zorniges Herz wegnimmt und das reinigt und befreit. Aber natürlich stellt sich hier die Frage, wenn wir die Bibel kennen, gibt es nicht auch einen heiligen Zorn? Sogar Gott zürnt ja in seinem Gericht, Zu Recht allerdings. Wir müssen unterscheiden, ob der Grund wirklich einen Zorn erfordert oder ob es vielleicht sogar ohne Grund geschieht. Dann soll es überhaupt nicht sein. Aber Gott hat immer einen Grund, wenn er zürnt. Über die Sünde, über den Götzendienst, über den Unglauben, über den Abfall vom Glauben. Alles das, was Menschen tun, die nicht festbleiben im Glauben, im Herrn Jesus. Ja, Gott hat Grund zu zürnen, aber noch größer ist seine Barmherzigkeit. Wenn ein Mensch umkehrt, dann wird sein Zorn in Liebe verwandelt und in Vergebung. Das ist ganz entscheidend. Und solange wir fern sind von Golgatha, noch keine Versöhnung haben durch das Blut des Lammes Jesus Christus, wo er sein Blut für uns vergossen hat, stehen wir noch unter dem Gericht Gottes. Wir wollen seine Kinder sein, bleiben oder werden, wer es noch nicht ist. Und dadurch haben wir Vergebung der Schuld und Sünde. Der heilige Zorn Gottes trifft den Sünder, der nicht Buße tut, trifft vor allem auch denjenigen, der andere verführt, von Gott fernzubleiben. Es wäre besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gebunden werde, steht einmal für solche Menschen, die einen dieser Kleinen verführen, vom Glauben abhalten. So sagt es der Herr Jesus. Und einer dieser Kleinen, das können auch Kinder sein, aber es können eben auch Menschen sein, die zum Glauben kommen würden, wenn sie nicht verführt würden von anderen. Der heilige Zorn kann auch uns erfassen, wenn der Name unseres Heilandes oftmals heute verspottet wird. Wenn Ungerechtigkeit geschieht gegen uns oder auch in unserer Gesellschaft, auch da ärgere ich mich oft, wenn ich sehe, wie oft falsch auch in der Presse berichtet wird, gerade auch heutzutage, wie Zahlen verfälscht werden und andere Inhalte. Möchte ich jetzt aber nicht ins Politische gehen. Aber da erfasst einen manchmal auch ein heiliger Zorn. Und wir sehen, wir müssen alles prüfen. Und zwar vom Worte Gottes her alles prüfen. Wir haben als Christen einen festen Maßstab und das ist die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Von da aus können wir alles prüfen, was uns heute in den Massenmedien, in der Gesellschaft berichtet wird. Im Wort Gottes steht nämlich schon prophetisch vor Jahrtausenden vorausgesagt, alles beschrieben, was auch gerade jetzt in der Endzeit sich Punkt für Punkt erfüllt. Wenn ihr einmal lest, die Endzeitrede unseres Herrn Jesus in Matthäus 24, Punkt für Punkt, Christenverfolgung, Verführung, falsche Christusse, falsche Propheten, Kriege, Kriegsgeschrei, alles das erleben wir heute ganz besonders. Wiederum auch neue Seuchen, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Der heilige Zorn, den darf es allein geben, wenn es um Gottes Ehre geht, wenn es um die Gerechtigkeit und Wahrheit geht des Glaubens. Der heilige Zorn darf nie so sein, dass er Menschen zerstört, sondern so, dass er sie auf den richtigen Weg bringt, auf den schmalen Weg, dem Lamme nach. Ein Zorn, denn einem Christen darf nicht eigensüchtig sein, sondern er muss und kann das Gericht nur Gott, dem Herrn, überlassen. Rächet euch selber nicht, die Rache ist mein, spricht der Herr. So lesen wir es häufig im Wort Gottes. Wir sollen nicht zum Schwert greifen, denn wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Das gilt für Christen im Umgang mit ihren Mitmenschen. Etwas anderes ist die Staatsmacht, Römer 13. Sie trägt das Schwert nicht umsonst, um dem Bösen zu wehren. Auch das muss sein. Und wir sollten auch für sie beten, dass sie es in gerechter Weise einsetzt. Nun lesen wir in Vers 21, und das betrifft uns sicherlich alle, mehr oder weniger. Wer zu seinem Bruder sagt, und damit ist nächst der Mitchrist, die Mitchristin auch gemeint, wer zu einem Mitbruder, zu einer auch Mitschwester sagt, Raka, man kann sagen, Dummkopf, Esel, Hohlkopf, Idiot, der, so sagt der Herr Jesus, verdient, vor den Hohen Rat gestellt zu werden. Und der Hohe Rat hat in der Regel Todesurteile ausgesprochen. Der Hohe Rat in Israel. Also, liebes Kind, lieber Jugendlicher, lieber Erwachsener, wenn ihr in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz den anderen beschimpft mit irgendwelchen heftigen Begriffen, seid ihr des Todes vor Gottes Augen schuldig. Deshalb sollen wir überhaupt keine Schimpfworte gebrauchen. Gewöhnt euch das ab, liebe Kinder, wenn ihr es in den Schulhöfen hört, weist andere darauf hin und sagt ihnen einfach, lest doch mal Matthäus 5, 22. Das sollen sie wirklich mal lesen, die Mitschüler. Und da steht es ganz klar, wer zum anderen sagt, du bist ein Idiot, ein Esel und so weiter, der verdient, vor den Hohen Rat gestellt zu werden. Und noch mehr, wer zum anderen sagt, du Narr, Das ist der Narr in den Sprüchen, im Buch der Sprüche, das wir ja gerade in der Bibelstunde fortlaufend betrachten. Das heißt, man sagt zum anderen, der auch ein Bruder, eine Schwester ist, du bist ein gottloser Mensch. Man spricht ihm den Glauben ab, obwohl er auch ein Christ ist. Wer so etwas tut, der verdient, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Also wenn ein anderer ein Mitbruder ist und ich spreche ihm den Glauben ab und sage, du bist ein gottloser Narr, beschimpfe ihn noch, dann bin ich selber des höllischen Feuers schuldig, wenn ich so etwas tun würde. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig geworden mit Schimpfworten. Ich will nicht sagen, dass ich da perfekt wäre. Jeder von uns hat sich auch schon mal aufgeregt. Aber wir sollten wirklich den Herrn bitten um Kraft und auch um Vergebung, wenn uns ein solches Wort über die Lippen gekommen ist. Vielleicht auch in Gedanken, das kann im Straßenverkehr auch sehr schnell passieren oder auch im mitmenschlichen Umgang. Und auch da wollen wir immer das unter das Blut des Herrn Jesus bringen. Herr, reinige uns durch dein Blut, das du am Kreuz auf Golgatha vergossen hast zur Reinigung aller Sünden und Befleckungen. Und dann kommt der bekannte Vers 23, den wir auch schon heute Morgen beim Abendmahl erwähnt haben. Und da geht es nämlich darum, wenn wir zum Mahl des Herrn gehen, so kann man es auf die neutestamentliche Gemeinde übertragen. Im Alten Bund war das der Tempel. Und so sagt der Herr Jesus in Vers 23, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dich dort daran erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Es ist hier eine inklusive Sprache. Wenn hier Bruder steht, dann ist natürlich auch bei die Schwester hier an dieser Stelle mitgemeint. Das ist klar. Es geht um die Versöhnung, wenn mir einfällt vor dem Altar, dass, oder vor dem Abendmahl, dass etwas noch nicht bereinigt ist. Ich habe auch heute gefragt, steht was zwischen uns, ist noch was zu bereinigen? Ja, wenn wir Menschen haben, vielleicht auch in der Familie gerade, sollten wir das bereinigen. Wenn uns jemand einfällt, vielleicht noch anrufen. Und jetzt ist aber die Frage, was geschieht, wenn der Bruder oder überhaupt der Mitmensch, jetzt noch weiter ausgeführt, diese Versöhnung nicht möchte? Kann ich dann trotzdem zum Abendmahl gehen? Ja, ich kann dann gehen, wenn ich von meiner Seite aus ihm die Hand entgegengestreckt habe, vielleicht auch am Telefon bildlich gesprochen, und von meiner Seite aus die Versöhnung aktiv gesucht habe. Dann liegt die Verantwortung bei der anderen Seite, auch versöhnungsbereit zu sein. Wenn dann aber der oder die andere nicht versöhnungsbereit ist, dann ist mein Gewissen frei, trotzdem zum Abendmahl, zum Brotbrechen des Herrn zu gehen. Denn wir können den anderen ja nicht zwingen, dass er sich auch versöhnt. Versteht ihr? Schön wäre es, aber Gott zwingt auch keinen, dass er zum Glauben kommt, dass er ein Kind Gottes wird. Und wir können auch niemanden zwingen, dass er die Versöhnung annimmt. Aber soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. So lesen wir auch im Worte Gottes im Römerbrief. Römer 12, Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Hast du von deiner Seite aus Frieden mit allen Menschen? Ich versuche es. Ich weiß, ich habe viele Feinde, weil ich auch viele Bücher auch über Sekten und Weltanschauungen geschrieben habe. Aber ich persönlich habe keinen zum Feind, möchte ich hier behaupten. Wenn jemand ist, möge er gerne auf mich zukommen, dann können wir uns heute versöhnen. Aber wenn ich etwas schreibe und aufdecke, dann geht es nur darum, dass Menschen herausgerettet werden aus falschen Lehren. Wenn die mich dann dafür hassen, wenn sie in den Lehren bleiben wollen, ist was anderes. Aber ich kann das nicht ändern. Ich muss vom Wort Gottes her, und das gilt für jeden von uns, wir müssen vom Wort Gottes her die Wahrheit sagen, so wie es im Wort steht. Wir dürfen aber nichts daran verändern oder verfälschen. Und deshalb, soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Die andere Seite ist selber verantwortlich, nach dem Wort Gottes zu leben und nach dem Wort Gottes und auch nach dem Auftrag der Versöhnung zu handeln und zu wandeln. Und deshalb vor dem Abendmahl, in einem Monat ist wieder immer am ersten Sonntag des Monats, dass wir überhaupt alles bereinigen. Das muss aber nicht nur vor dem Abendmahl sein, das kann jederzeit geschehen. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht und denkt, ich schiebe das jetzt 4 Wochen auf. Nein, heute ist der Tag des Herrn. Immer heute, das Heute, und verschiebe es nicht auf morgen. Das sagt sogar der Volksmund, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und genau das sagt der Herr Jesus auch in den letzten beiden Versen, 25 und 26. Hier geht es um den Gegner vor Gericht, bei einem Prozess. Verständige dich schnell mit deinem Gegner, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, nämlich zum Gericht, damit dich der Gegner nicht dem Richter übergibt und der Richter dem Gerichtsdiener und du in den Kerker, also in das Gefängnis, geworfen wirst. Das heißt, auch da sollen wir die Versöhnung nicht hinausschieben, sondern möglichst schnell die Dinge bereinigen. Im Epheserbrief steht, bekennet einander die Sünden und bringt alles in Ordnung, bevor die Sonne untergeht. Ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Darum geht's, möglichst noch am gleichen Tag. Wir wissen nicht, ob wir den nächsten Tag erleben und dann nehmen wir unvergebene Schuld mit in die Ewigkeit. Wenn wir ein Kind Gottes sind, werden wir trotzdem im Herrn sein. Aber solange man Dinge noch zu Lebzeiten bereinigen kann, ist es gut. Auch innerhalb von Familien, auch innerhalb von Gemeinden, von Werken und überall, wo wir mit Menschen vielleicht Konflikte schon hatten. In 1. Korinther 6 steht ja, ich werde es jetzt aus Zeitgründen nicht mehr lesen, dass es besser ist, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Wenn ich jetzt vielleicht sogar wegen Geringfügigkeiten mich endlos prozessieren würde mit jemand, das soll nicht sein. Lieber Unrecht leiden, als Unrecht tun. Der Herr wird es uns erstatten zu seiner Zeit. Ich habe auch einmal, als ich arbeitslos wurde, da wäre mir viel mehr Abfindung zugestanden. Ich habe lieber darauf verzichtet, als hier einen Prozess zu führen. Und der Herr hat es uns vielfältig erstattet, auf ganz andere Weise. Ja, ich hätte da lange Prozesse führen müssen. Das habe ich als Christ nicht gemacht. Und wie gesagt, die mich damals entlassen haben aus Glaubensgründen, denen geht es jetzt finanziell viel schlechter als uns. Ja. Und das möchte ich einfach betonen. Der Herr hat es erstattet. Wir müssen nicht vor Gericht gehen und prozessieren wegen irgendwelchen Euros hin und her. Und wer schon mal einen Gerichtsprozess erlebt hat, mir wurde es einmal aufgezwungen, da konnte ich mich nicht entziehen. Da ist es dann so, dass es oft sehr ungerecht zugeht und dass oft mit Lügen und Halbwahrheiten gearbeitet wird. Und dann werden eidesstattliche Versicherungen unterschrieben und im Grunde ist das eher eine formelle Sache. Also es wurde jetzt gerade eine Initiative gestartet, dass man darum ringt, auch in unserem Staat, dass bei Gerichten wieder richtige Urteile gefällt werden und dass nicht einfach so auf 0815 die Ungerechtigkeit stehen gelassen wird. Es wird heute auch kaum noch nach der Schuld gefragt, sondern einfach diese Vergleiche. Wobei ich andererseits sagen möchte, bevor man endlos prozessiert, wäre es auch manchmal gut, einen Vergleich zu akzeptieren. Soweit ein kleiner juristischer Exkurs. Aber für uns als Christen ist es wichtig, dass es immer besser ist, eine außergerichtliche Lösung zu suchen. Und wenn zum Beispiel jetzt, ich habe das auch schon erlebt, wenn Streit ist zwischen Christen, es war in dem Fall eine Verleumdung gegen mich, dann hätte ich auch, haben einige gesagt, du musst jetzt zum Gericht gehen, eine Verleumdungsklage machen. Und ich habe darauf verzichtet und habe den Weg gewählt, zu den Ältesten der Gemeinde zu gehen, sozusagen des Prozessgegners. Nicht vor ein weltliches Gericht, das verbietet uns Gottes Wort in 1. Korinther 6. Aber der Weg ist dann zu den Ältesten der Gemeinde, dessen, der mit mir im Konflikt steht. Das ist der biblische Weg. Also bevor ihr überlegt, mal wegen irgendeiner Sache von weltliches Gericht, lieber nicht, sondern das ist an sich die Gemeinde zuständig, Dinge zu richten zwischen Brüdern und auch zwischen Schwestern. Falls irgendwas auch hier sein sollte, ich weiß es nicht, geht auf die leidenden Brüder zu und dass sie darüber dann vom Wort Gottes her befinden. Das ist der biblische Weg. Und dann gab es auch eine Versöhnung. Es hat wunderbar funktioniert mit diesen Ältesten, die Dinge außergerichtlich zu lösen. Und so sagte Herr Jesus, also verständige dich schnell mit deinem Gegner, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Gegner dich nicht dem Richter übergibt. Der Richter ist letztendlich Gott und der Richter dem Gerichtsdiener, das sind die Engel, die den Prozessgegner oder überhaupt beide Seiten dann in den Kerker werfen werden. Der Kerker ist dann die ewige Verdammnis. Das soll nicht sein, sondern wir sollen rechtzeitig uns miteinander versöhnen. Und der Herr Jesus sagt noch warnend, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Aus der Hölle gibt es überhaupt kein Entkommen. Und es wird einmal der Vergleich gebracht von den zwei Schuldnern. Der eine, der eine riesige Summe geschuldet hatte, und der andere eine geringe Summe. Der die riesige Summe schuldig war, dem wurde sie erlassen. Und zwar im Bild gesprochen von Gott. Und dann hätte er auch dem anderen Schuldner erlassen können, diese kleine Summe. Aber er hat sie nicht erlassen, hat sie herausgepresst. Und nachdem der eine, der so viel, es waren Millionenbeträge, erlassen bekommen hat, die er nie hätte bezahlen können, dann hat Gott gesagt, wenn du dem kleinen Schuldner, der nur ein paar hundert Euro jetzt im heutigen Währungsbereich schuldig war, das nicht erlasst, dann werde ich dir die große Schuld jetzt doch auch nicht erlassen. Und er wurde hinuntergestoßen in die tiefsten Tiefen der Verdammnis. Und so ist es auch hier. Der wird in das Gefängnis geworfen und er kann diese Schuld nicht bezahlen, wenn er nicht Vergebung hat durch das Blut des Lammes. Nur dann kommt man aus dem Gefängnis oder gar nicht hinein in die Verdammnis natürlich, wenn man durch das Blut Jesu gereinigt ist. Und so möchte ich abschließend sagen, prüfe dich selbst, liebe Seele, ob du vielleicht mit jemandem im Konflikt stehst, ob du mit jemandem Streit hast, auf jemand neidisch bist, jemand vielleicht beleidigt hast, beschimpft, übergangen, betrogen. Es ist noch nicht zu spät, auf diesen Mitmenschen, diesen Bruder, diese Schwester oder auch vielleicht ist auch ein ungläubiger Mensch, auf diesen zuzugehen und zu sagen, hier bin ich an dir schuldig geworden, vergib mir, ich möchte neu anfangen. Es liegt dann an dem anderen, ob er die Versöhnung annimmt oder nicht. Wenn er es nicht annimmt, bleibt die Schuld bei ihm. Aber wir sollten von uns aus alles versuchen, damit Friede wird in den Gemeinden und auch in unserer Welt, soweit es an uns liegt. Haltet mit allen Menschen Frieden. Der Herr möge jeden dabei segnen. Amen.